Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören ja in diesem Jahr auf verschiedene Predigten aus den Psalmen. Und wenn wir chronologisch vorgegangen wären und Psalm 1 begonnen hätten und weitergegangen wären und wir heute zu Psalm 8 gekommen wären, wir kommen ja heute zu Psalm 8, aber ein bisschen durcheinander sind wir ja gegangen. Aber wenn wir vorne angefangen hätten, hätten wir festgestellt, Psalm 1 und 2 sind so der Eingangstor in das Psalmbuch, beschreiben so den Weg des Gerechten und des Gottlosen und schreiben vom Sieg unseres Königs über die Feinde. Und dann haben wir die Psalmen 3 bis 7 und die führen uns in einen Weg oder durch einen Weg voller Bedrängnis und einem Weg voller Aufruhr. Und dann, wie nach einem Sturm, kann man sagen, tauchen wir auf im Psalm Kapitel 8. Ein Psalm, der uns eigentlich eine ruhige Erhabenheit zeigt. Und die Überschrift über die heutige Predigt lautet: Warum die Würde des Menschen erstaunlich ist. Psalm 8 ist nämlich ein Staunen. Ein Staunen, das in Worte gefasst wird. Staunen über den großen Gott und über den Menschen, dem Gott Würde schenkt. Hören wir auf Gottes lebendiges Wort und lesen Psalm 8. Dem Vorsänger auf der Gittit ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wenn wir diesen Psalm hören und uns mit dem Thema Menschenwürde beschäftigen, dann stehen wir vor zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, wir haben das Staunen über die Würde des Menschen fast verloren. Ja, die Würde des Menschen ist doch unantastbar. Diesen Satz kennen schon die Grundschulkinder vermutlich. Ja. Der Satz steht ja am Anfang unseres Grundgesetzes. Und ich finde, nach den Schrecken der NS-Zeit ist das für uns fast wie eine Selbstverständlichkeit geworden, zu sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch hat eine Würde. Aber so wie es leider so ist, mit den guten Dingen im Leben, man gewöhnt sich halt auch schnell an das Gute. Ja? Einige von uns sind seit kurzer Zeit verheiratet. Am Anfang ist es vielleicht noch, wenn man in einer Beziehung ist, da ist jedes Wort wunderbar, ja, jede Zeit ist kostbar. Und aus diesem Wunder wird dann irgendwann Alltag. Das kennen wir. Oder einige sind umgezogen, ein neues Haus oder eine neue Wohnung. Am Anfang denkt man, wie toll das doch ist im Vergleich zu früher, oder? Und erst mal ein paar Wochen ins Land ziehen oder ein paar Monate, und man gewöhnt sich auch an das Gute. Kann es sein, dass wir als Gesellschaft uns daran gewöhnt haben, die Würde des Menschen ist unantastbar? Das ist vielleicht die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, dass wir vielleicht völlig einstimmen und sagen, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Daran glauben wir auch. Aber ganz persönlich kämpfen wir manchmal mit unserer eigenen Würde. Wir fühlen uns manchmal wertlos. Wir fühlen uns übersehen, vielleicht nicht gut genug. Und was ist dann gerade in unseren schwachen Momenten, in unserer Schuld, in unserer Scham, was ist dann das, woran wir uns festhalten können, was uns Würde gibt? Und Psalm 8 lädt uns ein, nochmal neu zu staunen. Es ist ja ein Lobpsalm, ein Staunpsalm. Das Staunen darüber, wie Gott den Menschen sieht. Und Gott nicht nur den Menschen allgemein, sondern auch mich persönlich sieht. Und das wollen wir heute in zwei Punkten machen, wollen das Staunen wiedergewinnen über die Würde des Menschen. Erstens, weil Gott den Menschen überhaupt bedenkt, an ihn denkt. Und zweitens, weil Gott den Menschen trotzdem beauftragt. Das Erste, dass wir neu über die Würde des Menschen staunen, weil Gott den Menschen überhaupt bedenkt. Man kann sagen, gewissermaßen können wir gar nicht zu tief von uns denken. Bei Psalm 8 ist ja bekannt für die Frage, was ist der Mensch? Und es wäre leicht, wenn wir diese Frage stellen, was ist der Mensch, wenn wir uns verlieren in all den Antworten, die uns gegeben werden, in der Philosophie oder in der Wissenschaft oder der Psychologie oder vielleicht sogar auch in der Wirtschaft. Ich habe mal nachgeschlagen, mal geguckt, was sagt uns eigentlich die Wirtschaft? Was ist denn so durchschnittlich ein Mensch wert? 1,65 Millionen durchschnittlich. Männer scheinbar mehr als Frauen. Das hat aber sicherlich mit der Lebenserwartung zu tun. Wirtschaftlich ist der Mensch das wert. Aber auch wenn der Psalm dafür bekannt ist, was ist eigentlich der Mensch? Und das steht ja tatsächlich hier auch in Vers 5, diese Frage. Fällt aber etwas anderes auf. Der Psalm beginnt gar nicht mit dem Menschen. Der Psalm beginnt in Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und übrigens, der Psalm endet auch genauso. Vers 10. Herr, unser Herrscher, falls wir es vergessen haben, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und zwischen diesen Lobpreisen, dazwischen, zwischen der Majestät Gottes, da steht die Frage nach dem Menschen. Und das zeigt uns, wir werden uns als Menschen tatsächlich nur dann richtig verstehen, wenn wir uns richtig in die Beziehung zu Gott setzen. Auch wenn der Mensch jetzt literarisch gesehen im Mittelpunkt dieses Psalms steht. Ja, es geht um den Menschen. Aber wir merken, eingerahmt in unser Verständnis über Gott. Psalm 8 lehrt uns, wir finden uns erst selbst, wenn wir Gott erkennen. Das ist übrigens genau das, was Johannes Calvin in seiner Institutio am Anfang in seinem ersten Buch erklärt. Er sagt, die Summe der Weisheit besteht nämlich in zwei Dingen. Die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis meiner selbst. Und Calvin sagt, das eine können wir ohne das andere nicht richtig verstehen. Wenn wir Gott erkennen, erkennen wir, wer wir eigentlich sind. Wir sind Geschöpfe, die von ihm abhängen. Und dann sagt er, wenn wir auf uns selbst schauen, dann stellen wir fest, unsere Begrenztheit, unsere Bedürftigkeit, unsere Abhängigkeit von Gott. Wir werden, wenn wir auf uns schauen, auf Gott verwiesen. Und so führt uns Psalm 8 nicht sofort zu dem Menschen, sondern nicht sofort in die Tiefen des Menschen, würde ich fast sagen, seiner selbst, sondern in die Höhe der göttlichen Majestät. Und gerade dort, bei Gott, finden wir den Trost, den Gott den Menschen geben kann. Das Grundproblem unserer heutigen Zeit ist doch, um auf den Punkt zu bringen, der Mensch versucht, sich selbst zu verstehen, ohne auf Gott zu schauen. Wenn die Gesellschaft sagt, schau in dich hinein, da findest du, wer du bist. Ja? Du findest dich selber, drück dich selber aus. Das sind ja die Leitworte unserer Zeit. Und das klingt vielleicht im ersten Moment auch befreiend. Aber dann führt es zu einem Kreisen um sich selbst. Und dann irgendwann, wenn ich zum Mittelpunkt dieser Welt geworden bin, werde ich mir selbst zur größten Last. Und ich glaube, genau diese Versuchung durchbricht dieser Psalm von Anfang an, indem er uns als Menschen die Frage, wer sind wir eigentlich, viel größer einordnet, nämlich in die Frage, wer ist eigentlich Gott? Und das ist ja schon eine spannende Frage auch für uns als Gesellschaft. Was passiert, wenn wir die Frage nach, was ist der Mensch, loslösen von den Rahmen, den Gott uns gegeben hat? Wenn wir nicht mehr mit dem Blick von Gott ausgehen, sondern nur noch vom Menschen. Wenn der Mensch selbst Maßstab ist, Gott spielt dann keine Rolle mehr im Denken, im Fühlen, im Entscheiden. Was passiert dann? Und um in den Worten noch oder in den Gedanken von Calvin zu bleiben, wenn wir den Rahmen Gottes wegnehmen und über uns Menschen nachdenken wollen, dann verliert der Mensch früher oder später auch das rechte Verständnis seiner selbst. Wir verlieren und lösen uns vielleicht zunächst erstmal nur von Gott, meinen wir, aber eigentlich verlieren wir uns selber. Ohne Gott als Bezugspunkt wird der Mensch entweder tatsächlich zu klein, weil wer sind wir dann in dieser Welt? Und um ein bisschen größer zu denken, wer sind wir dann eigentlich im Universum? Ein Staubkorn. Wir sind zu klein ohne Gott. Auf der anderen Stelle sind wir aber auch vielleicht zu groß, wenn es Gott gar nicht gibt. Dann glauben wir, alles selbst bestimmen zu können. Und beides führt zu einem gleichen Ergebnis. Ob der Mensch zu groß von sich denkt oder zu klein von sich denkt, der Mensch verliert seine Würde. Und es hat ganz praktische Konsequenzen. Ja, wenn denn nicht mal der Schöpfer über das Geschöpf entscheidet, sondern das Geschöpf selber sagt, was er ist und denkt. Und das kann man in den verschiedensten Bereichen tatsächlich beobachten. Wenn eine Gesellschaft sich löst von diesen Rahmen, ja, selbst wenn wir vielleicht im Grundgesetz immer noch den Gottesbezug haben, aber ihn dann nicht mehr leben, dann ist das eine schöne Floskel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wir erleben dann manchmal, wenn dieser Rahmen fehlt, erleben wir, wie der Mensch sich selbst zum Mittelpunkt macht und aber dabei seine eigene Würde verliert. Denken wir mal drüber nach, wenn der Mensch herrscht in der Arbeitswelt, was passiert? Dann zählt nur noch Leistung. Ja? Der Mensch wird zum Mittel. Nur noch, und er ist nur noch so viel wert, wie viel er liefert. Oder in Lebensfragen. Wenn der Mensch bestimmt, ob etwas noch nützlich ist oder Lebensqualität hat, dann geht der Blick weg von dem Schöpfer und dann, ja, ob schwach oder stark, geboren oder ungeboren, der Mensch entscheidet. Und Psalm 8 beginnt eben mit diesem Bekenntnis: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Also wir beginnen, uns selbst zu verstehen, wenn wir unseren Blick nicht auf uns richten, sondern sogar auf jemand anderen richten, nämlich auf Gott selbst. Und der Name Gottes steht in der Bibel normalerweise für die Gegenwart Gottes. Durch seinen Namen ist der unbegreiflich große Gott mitten in der Welt gegenwärtig. Ja, wir haben unseren Gottesdienst heute begonnen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreien Gottes. Und damit haben wir uns die Gegenwart Gottes bewusst gemacht. Und bei der Einweihung des Tempels damals im Alten Testament, da hat Salomo gesagt, der Tempel ist das Haus, in dem dein Name Gott wohnt. Also wir haben wie einen Ort, wo Gottes Name gegenwärtig ist, also wo Gott selber gegenwärtig sein soll. Aber Salomo war klar, okay, wenn Gottes Name hier wohnt, hat er auch ausdrücklich gesagt, in 1. Könige 8 lesen wir da, sagt dann, siehe, der Himmel, Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und er stellt fest, ein Tempel kann die Gegenwart Gottes gar nicht fassen. Gott bleibt größer. Und das ist genau das, was der Psalm deutlich macht, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Also Gott ist unbegreiflich, unfassbar groß. Und doch geht es diesem unbegreiflich großen Gott darum, etwas, dass wir etwas als Menschen von seiner Herrlichkeit erkennen. Die Weite des Universums reicht zwar nicht aus, Gottes Herrlichkeit aufzunehmen, und doch wird diese Herrlichkeit Gottes auch auf der Erde sichtbar, nicht nur über den Himmel. Weil dann kommt so Vers 3, und da ist ein bisschen so ein Kontrast. Wir lesen über Gottes Hoheit über den Himmel gesetzt, und dann kommt so: aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgegner zu Schweigen zu bringen. Was für ein Gegensatz, oder? Die Größe Gottes, die über den Himmel steht, und dann dieses hilflose Schreien eines Babys. Einige von uns sind ja Eltern geworden in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob ihr das Schreien eures Kindes als eine Machtdemonstration empfindet. Es ist ja eigentlich ein Ausruf von Hilflosigkeit, oder? Kann mir irgendjemand hier helfen? Ich suche nach Wärme, nach Nähe, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit. Und doch würde ich sagen, es ist eine Machtdemonstration, weil dieses Schreien von Kindern bestimmt plötzlich unseren Alltag, oder? Es wirft plötzlich alles über den Haufen. Es gibt ein Leben vor Kinder und es gibt ein Leben nach Kinder, oder? So haben wir das zumindest erlebt. Wir dachten, als wir verheiratet waren, das hat sich ja nicht so viel verändert. Das hat sich schon was verändert. Aber wir haben gedacht, der große Unterschied ist eigentlich mit den Kindern gekommen. Ja? Und das Schreien des Kindes ist tatsächlich eine Machtdemonstration, obwohl eigentlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit ist. Mehr als schreien können Neugeborene fast nicht machen. Aber was wir vergessen, dieses Schreien von Kindern ist Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Es ist eine Machtdemonstration. Warum? Gott schenkt das Leben. Kinder, die geboren werden, sind Ausdruck, es ist ein Lob der Schöpfung, dieser Schrei von den Kleinsten. Und übrigens, manchmal sind es vielleicht genau die kleinen Kinder, die die Wahrheiten des christlichen Glaubens zum Ausdruck bringen und manchmal viel einfacher sie sagen, als wir sie manchmal sagen. Ja, das ist genau das, wo Jesus dann darauf Bezug nimmt, als er am sogenannten Palmsonntag durch Jerusalem zieht, die Kinder ihn loben und preisen, die Pharisäer, die hadern damit, dass die Kinder Gott, Jesus loben und ihn darauf hinweisen, das geht doch nicht hier, was sie da sagen hier, dass sie dich so als Gott darstellen. Und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, Psalm 8? Ja, manchmal sind es genau die Kinder, die uns den Spiegel vorhalten. Aber selbst dieses Schreien der Kinder ist Beweis, Gott ist Schöpfer. Gott schafft Leben, Leben, das von ihm abhängt. Und so entlarvt Gott die Selbstsicherheit der Mächtigen. Aber dann wieder, nachdem wir ein bisschen auf der Erde waren, in Vers 3, richtet dieser Psalm uns wieder auf. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. David, der diesen Psalm gedichtet hat, der wird das vermutlich aus eigener Erfahrung kennen. Er wird vermutlich diesen Psalm geschrieben haben oder vielleicht in der Rückschau geschrieben haben und sich erinnert haben an die Zeit, als er Hirte war. Und da war der abends immer wieder mal auf den Feldern draußen. Und damals gab es ja noch nicht so etwas wie Lichtverschmutzung. Dann war der da draußen unterwegs und hat wahrscheinlich seine Zeit vertrieben beim Sternezählen, ne? Und hat dann gemerkt, dass er da einfach nicht zu Ende kommt. wir kennen das vielleicht gar nicht mehr, dieser Blick nach oben und diese ganz, ganz vielen Sterne. Vielleicht, wenn wir mal so einen Campingurlaub machen, irgendwo in der freien Natur unterwegs sind, dann können wir noch ein bisschen was davon erleben. Aber wer das mal sieht, ich habe das mal bei einer Bergwanderung dann auch gemacht, wenn man dann in den Bergen unterwegs ist und man keine anderen Lichtquellen hat. Das ist schon eine Dimension, die sich da auftut und man ist dann da unterwegs zwischen all den Bergen und denkt, wer bin ich? Diese Frage taucht genau da auf. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in den Wochen oder am letzten Schultag vor den Herbstferien gab es hier in Gießen einen großen Besuch. Wir hatten eine Rakete hier in Gießen, nämlich an der August-Hermann-Franke-Schule hat sie Halt gemacht. Die Fünftklässler hatten die Gelegenheit gehabt, mit VR-Brillen, also virtuelle Realität, durften sie quasi einen Ausflug ins All machen. Die Stühle haben sie natürlich auch bewegt. Also es war sehr, sehr interaktiv. Es kam übrigens auch in die Zeitung und auch ins Fernsehen sogar, hat es die Schule geschafft. Die Kinder konnten also einen Blick auf die Erde werfen vom All. Was unsere heutigen Fünftklässler wissen über das Universum. David hat wahrscheinlich nicht mal einen Bruchteil von dem gewusst, wie weit entfernt die ganzen Dinge sind. Aber ich glaube, David hat vermutlich die besseren Schlussfolgerungen gezogen als vielleicht viele unserer heutigen gebildeten Schüler. David hat nämlich festgestellt, wenn ich den Himmel betrachte, und hat dann sofort den Zusammenhang hergestellt, das Werk deiner Finger. Ihm war klar, das ist nicht alles so zufällig entstanden. Da steht jemand dahinter. Er hatte vielleicht keine Ahnung, wenn ich ihm sagen würde, David, hier die Sache mit der Milchstraße, würde ich fragen, Milch, bitte was? Was meinst du? Wahrscheinlich keine Ahnung davon gehabt. Und doch wusste er viel, viel, vielleicht besser als wir heute, dass das, was er sieht, nicht von selbst entstanden sein kann, sondern von einem kreativen Schöpfer kommen muss. Die Komplexität des Universums, Hinweis auf die Größe Gottes. Und David nennt es das Werk deiner Finger. Was für ein schönes Bild. Wir haben, glaube ich, gesungen, deiner Hände Werk. Aber hier geht es um die Finger. Hier geht es nicht einfach nur um die Hand. Ja? Wenn wir etwas mit dem Finger machen, ja, natürlich können wir einerseits sagen, das schieben wir nur mit dem Finger beiseite. Wir können auch sagen, wenn wir etwas mit Finger machen, dann machen wir es sehr präzise. Ja? Wir machen das ja nicht einfach nur mit der Hand ganz grob, sondern wie einer, der eine Skulptur formt und vielleicht noch mit den Fingern irgendwie eine Linie reinzieht. Das ist unser Schöpfer. Und David, wenn er den Himmel so sieht und so über nachdenkt, dann fragt er, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wir können diese Frage ja verschiedentlich verstehen. Wir können ja sagen, oh, wenn ich das alles sehe, wer bin ich? Ich spiele doch gar keine Rolle. Aber das ist nicht das, wie David fragt. David fragt anders. Er sagt, was ist der Mensch, dass du ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Er geht davon aus, und das ist Fakt, das ist Realität, Gott denkt an den Menschen. Gott achtet auf den Sohn des Menschen. Und David wundert sich darüber, dass das so ist. Er hinterfragt nicht, ob es so ist, sondern er wundert sich, dass es so ist. Das ist, was ihn so überrascht. Wenn doch das alles so groß ist, wer bin bitteschön eigentlich ich? Und dieses Gedenken, von dem David spricht, wenn Gott in der Bibel von Gedenken spricht, manchmal steht dann da, und Gott gedachte, dann ist das nicht so, wie wir manchmal denken, ja, wenn ich an jemanden denke. Wenn wir im Urlaub sind und eine Karte schreiben würden, dann haben wir vielleicht mal kurz an unsere Eltern gedacht oder kurz mal an unsere Freunde gedacht. Wenn Gott an jemanden denkt, dann schickt er nicht nur eine Karte. Er lässt uns ganze Bücher zurück, aber er greift auch in unser Leben ein. Zum Beispiel lesen wir im Alten Testament, dass Gott an die und die Person gedachte und die, die lange unfruchtbar war, konnte Kinder kriegen. Lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 30. Gott gedachte, steht dann dort. Wenn Gott denkt, dann handelt er auch. Ja, wir denken manchmal, tun aber nichts. Ne? Bei Gott ist es anders. Wenn Gott gedenkt, dann ist das aktive Zuwendung, Fürsorge. Und darüber wundert sich David und sagt nicht nur, denkst du überhaupt an mich, sondern er sagt, dass du an mich denkst, das ist doch zum Staunen. Also, dass Gott überhaupt an den Menschen denkt, das gibt dem Menschen doch seine Würde. Darüber wundert sich David. Und ich weiß, wir würden vielleicht gerne ein anderes Argument haben. Wir würden vielleicht sagen, es muss doch irgendwas in uns geben, irgendwas in uns sein, das Gott schon gesehen hat und gedacht hat, der ist wichtig, den hätte ich gerne. Aber hier steht, der Mensch guckt auf sich im Vergleich zur Schöpfung und sagt, wow, wer bin ich, Gott, dass du mich trotzdem gedenkst? Und das ist doch das Wunder, dass wir gar nicht in uns gucken müssen und finde ich da irgendwas Spannendes, was Gott interessant findet, sondern eigentlich, Gott, du willst mich, Und ich bin überrascht, dass du es überhaupt willst, weil ich bin doch so klein. Aber auf einer persönlichen Ebene kämpfen wir doch immer wieder damit, werde ich gesehen, werde ich wahrgenommen. Manchmal hat das auch ganz viel mit unserer Umwelt zu tun. Und ich bin in der Vorbereitung auf ein Gedicht gestoßen von Dietrich Bonhoeffer. Wir kennen ja sicherlich das Gedicht von ihm, von guten Mächten wunderbar geborgen. Es gibt aber noch ein anderes Gedicht von ihm, das er in seiner Gefängniszelle geschrieben hat, auch kurz vor seinem Tod. Und es ist ein ehrliches Ringen um Identität und Würde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer bin ich? Ist das Gedicht. Ich lese es uns mal vor. Er fragt dort, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Also Bonhoeffer ringt mit dem, was andere über ihn sagen und auch mit dem, was er über sich selbst weiß. Er weiß ja mehr, was andere sehen. Und Ruhe findet er eigentlich in der Antwort vom Psalm 8, dein bin ich, oh Gott. Unsere Würde liegt nicht darin, was wir leisten, fühlen oder auch über uns denken oder darstellen, sondern darin, dass Gott uns kennt und sich uns annimmt. Du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Und damit knüpft ja eigentlich Bonhoeffer an eine Gewissheit an, die wir eigentlich alle sehr gut kennen sollten, nämlich Frage und Antwort Nummer 1 aus dem Heidelberger Katechismus. Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Unsere Würde ist also nicht selbst gemacht, sondern sie ist empfangen. Sie gründet sich nicht in dem, was wir über uns denken und nicht mehr, was wir über uns denken, was wir über uns wissen oder was andere über uns sagen, sondern dem, was Gott über uns sagt. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, diese Wahrheit uns verändern kann. Ja, die Schülerin oder der Schüler, der sich mit den anderen vergleicht und denkt, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug. Oder die Mutter oder der Vater oder der Ehemann oder die Ehefrau oder auch der Single sich fragt, ich bin nicht gut genug. Ja, der Berufstätige, der sich fragt, ich bin nicht gut genug, oder? Ich bringe nicht genug Leistung. Oder vielleicht auch der Kranke, der eben nicht mehr Leistung bringen kann. Wir alle versuchen uns irgendwie Selbstbedeutung zu geben. Wir suchen was in uns. Und der Psalm 8 führt uns nicht zur Quelle in uns selbst. Er beginnt nicht mit einer Selbsterhöhung, sondern eigentlich mit einer Selbsterkenntnis vor Gott. Und es mag vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingen am Anfang, aber der Weg zu wahrer Würde führt über die Erkenntnis der eigenen Niedrigkeit. Und da beginnt das Staunen. Nicht in Selbstüberschätzung, sondern in demütiger Freude, dass der unendliche große Gott sich über uns beugt und sagt, ich kenne dich, ich bin für dich. Dann können wir nach Vers 5, nach dieser Frage, eigentlich eine lange Pause machen. Also über die Stille, über die Größe Gottes nachdenken. Und dann gehen wir weiter und kommen zum zweiten Punkt. Die Würde des Menschen ist nicht nur erstaunlich, obwohl Gott den Mensch trotzdem bedenkt oder obwohl der Mensch von Gott bedacht wird. Zweitens, Gott bedenkt nicht nur den Menschen, Gott beauftragt ihn sogar. Ich habe eben gesagt, man kann gewissermaßen nicht klein genug von einem selbst denken. Und auf der anderen Seite muss ich aber jetzt auch korrigieren und muss sagen, man kann auch nicht groß genug von Menschen denken. Weil trotz all unserer Gebrechlichkeit, trotz all unserer Niedrigkeit, wird uns eine ganz, ganz hohe Aufgabe gegeben. Und das verrät uns Vers 6 und sagt, du, Gott, hast ihm, dem Menschen, ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Herrlichkeit und Ehre. Das sind Dinge, die wir normalerweise Gott zuschreiben würden. Attribute Gottes. Und hier sagt Gott, das ist den Menschen gegeben. Ein wenig niedriger als die Engel. Das spielt hier an auf den Schöpfungsbericht aus 1. Mose Kapitel 1, wo Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat und ihm dann all die Herrschaft über die Erde und alle Lebewesen anvertraut. Und im gewissen Sinne gibt es auf der Erde keinen Menschen, der irgendwie gewöhnlich ist. Ja, es gibt keine gewöhnlichen Leute. Man muss sagen, die unscheinbare Person da im Bus oder im Zug, Ebenbild Gottes. Der schräge Nachbar, auch Ebenbild Gottes. Der anstrengende Kollege, ebenfalls Ebenbild Gottes. Wir kommen aus der Nummer gar nicht raus. Weil die menschliche Würde liegt nicht in der Macht oder in der Schönheit oder Intelligenz, sondern wieder, wir Menschen sind als Ebenbilder Gottes gemacht. Ein wenig niedriger als die Engel. Andere Übersetzungen sagen sogar, ein wenig niedriger gemacht als Gott. Hier steht tatsächlich im Hebräischen Elohim. Ein wenig niedriger gemacht als Gott. Der Bezug zu Gott ist hier tatsächlich korrekt, weil der Mensch schließlich im Ebenbild Gottes gemacht ist. Und was uns auffallen muss, ist, Gott oder der Mensch, Gott setzt den Menschen nicht in Bezug zu den Tieren und sagt, der Mensch ist einfach ein höheres Tier, sondern der Mensch ist ein wenig niedriger gemacht als Gott oder ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Ja? Er ist nicht einfach ein höheres Tier, das über die übrige Kreatur herrscht, sondern er ist von Gott eingesetzt. Er ist zwar unter Gott, aber über den anderen Geschöpfen, aber nicht über seinen Nächsten. Und das, denke ich, gibt eine richtige Perspektive auf den Menschen, eine richtige Würde. Der Mensch ist nicht nur von Gott bedacht, er ist sogar von Gott beauftragt. Und ich denke, das ändert ganz, ganz viel für uns. Wir sind eingesetzt als Menschen, als Ebenbilder Gottes. Gewissermaßen macht Gott uns zu Generalbevollmächtigten in dieser Welt. Ja, wir gestalten diese Erde jetzt mit. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen in dieser Gemeinde, der ein bisschen neidisch ist auf meinen Beruf. Zu Recht übrigens. Dürft ihr? Ich hab die Gelegenheit, mich tagtäglich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Aber ich glaube, dass nicht nur Pastoren, nicht nur Prediger diesem Auftrag nachkommen, sondern dass jeder in seinem Beruf diesem Auftrag nachkommt, Ebenbild Gottes zu sein und jetzt geht es hier nämlich weiter, den Auftrag Gottes auszuführen. Vers 7, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt. Und dann kommen Schafe, Rinder, Vögel, alles, was die Pfade durchzieht, der Meere, alles, was auf dieser Erde ist, ist den Menschen gegeben, dass der Mensch sie verwaltet im Auftrag Gottes. Ja, ich darf natürlich vom Berufswegen mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ihr alle aber, die in eurem Beruf seid, ihr seid in diesen Berufen Ebenbilder Gottes, Verwalter der Gaben, der Ressourcen Gottes. Egal, ob du Student bist, Schüler bist, Hausfrau bist, Handwerker bist, Lehrer bist, jede Rolle, die wir in dieser Welt einnehmen, kann ein Ausdruck unserer Mitwirkung sein, wie wir Gottes Welt verwalten. Ja? Ich habe diese Woche, mit einigen haben wir ja Bäume bei uns gefällt, einiges an Grünzeug ist abgefallen oder angefallen, das wir wegbringen mussten. Und ich bin dankbar, dass es hier so in Gießen dann auch so die Möglichkeit gibt von so einem Abfallwirtschaftsbetrieb, wo wir dann auch all die Unordnung, die wir so veranstaltet haben, jetzt einfach auch mal wegbringen. Und ich habe gedacht, ich bin dankbar für die Menschen, die das beruflich machen, die dafür sorgen, dass wir saubere Straßen in Gießen haben. Ja, sie sind Teil, sie verwalten damit mit dieser Welt. Und ich würde sagen, lasst uns groß denken über die Berufe, die wir ausüben. Sie sind Teil einer viel größeren Geschichte, nämlich Ordnung in dieser Welt zu haben. Ja, auch als Mutter oder Vater, ja, wir vielleicht unseren, weil wir ein bisschen müde sind manchmal im Alltag mit der Kleinkindererziehung, aber Gott hat uns anvertraut, ein neues Geschöpf zu begleiten und Fuß zu fassen in diesem Leben. Ja, wenn wir Lehrer sind, was für ein Privileg. Also wenn ihr nicht schon Theologen werdet, werdet Lehrer, ne? Dass ihr die junge Generation begleitet auf dem nächsten Weg. Oder ihr sagt vielleicht, das ist so ein einfacher Bürojob. Ja, aber auch das sind Möglichkeiten, wie wir Gottes Welt ordnen, Dinge in richtige Bahnen lenken. Und ich denke, wir sollten unsere Berufe, unsere Jobs größer denken als einfach nur, ich habe wieder genug zu essen. In unseren Jobs und nicht nur als Pastoren oder Theologen spiegeln wir Gottes Wesen wider. Und ich ermutige euch dazu, im Alltag in euren Berufen, in eurer Hausarbeit oder auch in der Gestaltung eurer Außenanlage, wie auch immer, euch als Verwalter Gottes über diese gute Erde zu sehen. Und nicht nur das, ich sage immer wieder, als Verwalter von der guten Erde Gottes. In Vers 7 haben wir ja stehen, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Falls jemand meint, Gott gibt uns in seinem Wort das Privileg, die Erde einfach auszubeuten, ich würde sagen, das bietet uns auch 1. Mose nicht an. Aber spätestens hier müssen wir feststellen, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Wenn Gott uns diese Dinge in die Hände legt, dann gibt er sie nicht aus der Hand. Das ist immer noch seine Welt. Es ist seine Welt, die wir verwalten. Das heißt, wir machen nicht einfach nach Gutdünken, was uns hier gefällt, und rauben diese Erde aus. Wir gehen verantwortungsvoll mit dieser Erde um. So, wer, wenn nicht wir Christen, sollten bekümmert sein um Gottes gute Schöpfung? Verantwortungsvoll. Was nicht heißt, dass wir nicht Ressourcen nutzen können. Wir vergöttern die Schöpfung nicht. Wir verwalten diese Schöpfung. Und dann steht ja hier noch, Gott hat uns alles unter unsere Füße gelegt. Wir sollten jetzt nicht verwechseln, nur wenn etwas unter unseren Füßen ist. Was machen wir, wenn Sachen unter unseren Füßen ist? Wir zertrampeln sie manchmal. Das ist aber hier nicht gemeint. Sie sind unter unserer Verantwortung, all diese Dinge. Und der Psalm macht uns deutlich, was für eine Würde, dass Gott, der uns nicht nötig hätte, der Gott, der so groß ist, der das Universum mit seinem Finger gezeichnet hat, der uns, kleine Menschen, jetzt erlaubt, mitzuarbeiten in seinem großen Reich. Ist das nicht erstaunlich? Nicht nur, dass Gott uns überhaupt bedenkt, sondern dass Gott dir einen Beruf gibt, einen Auftrag in dieser Welt gibt. Ist das nicht erstaunlich? Und das sollte uns tatsächlich zum Loben bringen. Jede Aufgabe. Und nicht nur am Sonntag anbeten wir Gott oder beten wir Gott an mit dem Gottesdienst, sondern der Alltag, wie wir unseren Beruf ausleben, ist gleichzeitig auch eine Anbetung Gottes. Wobei natürlich auch klar ist, am Sonntag, wenn sich Gottes Volk trifft, ist das eine besondere Form der Anbetung. Man könnte vielleicht sagen, wow, wie toll, wie groß. Oder Gott bedenkt den Menschen, Gott beauftragt den Menschen. Und dieser Psalm zeigt uns ganz genau, wie groß Gott den Menschen gedacht hat. Mit Würde, mit Verantwortung, mit Herrlichkeit und Ehre. Aber wenn wir ehrlich sind, von dieser Herrlichkeit der Erde, sehen wir nicht sehr viel, oder? Statt die Schöpfung zu hüten, beuten wir sie aus. Statt in Liebe füreinander da zu sein, verlieren wir uns im Egoismus. Und ich hatte vorher Jakobus 3 gelesen, ich habe es bewusst ausgesucht, weil dort steht, wir reden böse übereinander über Menschen, die Gott doch in seinem Ebenbild gemacht hat. Also die Größe dieses Psalms, ja, wir sehen einfach von dieser Größe des Psalms und denken, dieser Psalm ist der vielleicht vor 1. Mose 3 geschrieben worden, bevor es den Sündenfall gab. Nein, die Situation, wie wir sie heute haben, dass die Erde ausgebeutet wird, dass wir als Ebenbilder Gottes uns gegenseitig das Leben schwer machen, das ist ein bisschen auch hier in diesem Psalm zu finden, nämlich im in Vers 3, da sehen wir ja, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Warum? Da gibt es diese Bedränger, da gibt es die Rachgierige, die gibt es tatsächlich. Und trotzdem denkt Gott immer noch groß von den Menschen. Aber dass wir in einer Welt leben, wo es nicht so ist, wie es sein sollte, das liegt tatsächlich am Sündenfall. Dass der Mensch Gott spielen will, dass der Mensch nicht akzeptiert, dass Gott der Rahmen ist, in dem er lebt. Und doch sehen wir noch etwas von dieser Würde des Menschen. Man kann sich das so vorstellen wie mit einer alten Burgruine. Wir haben hier im Gießener Umland ja einige Burgruinen noch. Ja, die Burgruinen, die verkündigen ja etwas aus der Vergangenheit, oder? Sie verkündigen uns eine gewisse Würde, die da ist. Ja, wir sehen vielleicht diese großen Anlagen und fragen uns immer, wer muss hier wohl gelebt haben? Ist eine gewisse Würde da? Aber wir sehen auch, dass sie zerfallen ist, ja, dass da was fehlt. Das ist, ja, wir ahnen, da ist etwas Majestätisches gewesen, was Prachtvolles, aber heute ist es brüchig und vom Zahn der Zeit gezeichnet. Und doch sehen wir eine vergangene Herrlichkeit. Die Mauern mögen bröckeln, das Ganze verblasst, aber das Zeugnis bleibt, nämlich der Mensch hat eine ursprüngliche Größe, eine Würde, die Gott dem Menschen immer noch verliehen hat. Und genau hier setzt jetzt das Neue Testament an. Und deshalb haben wir vorhin Hebräer Kapitel 2 gelesen. Und Hebräer Kapitel 2 spricht ja genau davon, dass wir eigentlich diese Welt von Gott bekommen haben, um über diese Erde zu herrschen. Und dann lesen wir dort in Vers 5, nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von denen wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand, und dann kommt Psalm 8, Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Und dann geht er weiter und sagt dann in Vers 9, wir sehen aber Jesus, also Vers 8, Entschuldigung, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir stellen fest in dieser Welt, der Mensch lebt nicht so, wie er sein sollte. Und ohne dass jetzt das Neue Testament, das Alte Testament wie so relativiert und sagt, ja, das, die hatten damals keine Ahnung, sondern hier macht Hebräer deutlich, wie der Psalm eigentlich oder wen der Psalm eigentlich im Blick hat. Nämlich Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Wenn wir uns als Menschen fragen, ja, erfüllen wir den Auftrag Gottes in dieser Welt? Dann sagt uns Hebräer ganz klar, wir sehen, dass das noch nicht der Fall ist. Aber was wir sehen können, ist Jesus. Wir sehen Jesus und er ist tatsächlich derjenige, dem die Welt unterworfen ist. Er herrscht über diese Erde in einer Perfektion und wird es im Himmel auf ewig sein. Und in Jesus Christus sehen wir das, was hier der erste Adam nicht geschafft hat, nämlich über die Erde auf eine gute Art und Weise zu herrschen. Und hier der zweite Adam, der ein wenig niedergemacht worden ist als die Engel, aufgrund seines Todesleidens, er, der sein Leben hingegeben hat, der niedriger wurde, sogar niedriger als die Menschen, sagt Philipper 2, der bis zum Tode am Kreuz, eigentlich als Knecht, als Verurteilter da war. Dieser Jesus ist der, auf den wir jetzt schauen und mit dem wir Psalm 8 nochmal ganz anders sehen dürfen. Und so endet der Psalm, wie er begonnen hat, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, was Gott mit uns Menschen vorhat und auch wieder tun wird. Und das ist Grund genug, wieder zu staunen. Amen.